Ich habe mich tunlichst gewehrt, hier heute Vormittag vor euch stehen, was soll ich sagen, zu müssen, nein, zu dürfen. Irgendwo fühle ich mich auch ein Stück wieder zu Hause, wenn ich das sagen darf. Und ich freue mich eigentlich, dass ich die meisten nicht kenne unter euch. Denn das zeigt, dass in den letzten knapp 30 Jahren doch sehr viele zu dieser Gemeinde dazugestoßen sind, die ich damals nach etwa 10-jähriger Mitgliedschaft Richtung Westen ins Salzburger Land damals verlassen habe. Und freue mich, irgendwo wieder hier zu sein. Von den älteren Geschwistern, die vielleicht mich, meine Frau noch kennen, auch unsere Kinder, drei, die ja alle hier eingesegnet worden sind, die lassen euch auch ganz herzlich grüßen. Ja, Walter musste mich deshalb oft ermutigen und ich habe oft auch schon fast Nein gesagt, ja, im Grund fast wirklich. Nicht deshalb, weil ich nicht gerne zu euch kommen würde, auch nicht deshalb, weil mir das Thema nicht am Herzen liegen würde, sondern weil ich eher große Sorge hatte, ob man denn dieses Thema an einem Sonntagvormittag in einer knappen Predigt hier in einem Abendmahlsgottesdienst obendrein hier überhaupt darstellen kann. Denn lasst mich es vielleicht mal so ausdrücken. Viele von euch haben eine anstrengende Woche hinter euch, verschiedensten Bereichen, der Arbeit, der Schule, Studium. Und das hatte ich auch, als ich hier Gemeindemitglied war. Ich bin ja von meinem zivilen Beruf Bäckermeister, Konditor, habe im Betrieb meines Vaters gearbeitet. Freitag, Samstag war immer das meiste los und dann am Sonntagvormittag Gottesdienst. Deshalb habe ich mich da oben so in die erste, zweite Reihe gesetzt, denn da hat man es weniger gemerkt, wenn ich ein bisschen eingenickt bin bei der Predigt. Ja, und so, wie soll ich sagen, zögere ich fast so ein Thema mit euch zu beschäftigen, wo man zugegebenermaßen ein bisschen was erklären muss. Und vielleicht auch nicht alles ganz einfach gleich ist und völlig fremd zunächst auch erscheint. Aber wenn ihr bei all dem Ganzen, was ihr hier hört, zu viel ins Nachgrübeln kommen sollte, ja, wie ist denn dieses und jenes jetzt, dann denkt doch an das Zentrale unserer Botschaft. Und ich hoffe, dass die auch ein wenig rüberkommt, nämlich an dieses großartige Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus gemacht hat. Und wo er in uns, die wir nur Flausen im Kopf gehabt haben. Bei mir war das Burgtheater, die Wiener Staatsoper und der Rapidplatz. Ja. Dass er in uns da eine Liebe zu Gott erweckt hat. Das hatten wir ja vorher nicht so in dieser Weise. Aber nicht nur eine Liebe zu Gott selbst, sondern auch eine Liebe, wie es Jesus ja in diesen beiden Geboten so schön zum Ausdruck bringt, zu unserem Nächsten, zu unserem Nachbarn, zu dem, der auf derselben Stiege wohnt im Haus, der in unser Land kommt und, wie wir es heute vom Predigtthema her vorgegeben haben, aber vielleicht auch gerade der jüdische Mitmensch ist. Aber nicht nur der Jude, sondern auch der Araber, der neben dem Juden lebt. Und wenn wir an dieses denken, unsere Nächsten zu lieben und uns im Grunde auch nach Frieden sehnen, auch unter diesen Völkern, dann haben wir im Grunde eine im buchstäblichen Sinn weltfremde Botschaft, weil sie nicht aus dieser Welt kommt. Nämlich, dass hier Friede gerade in diesen Bereichen nur durch Jesus Christus möglich ist. Und davon wollen wir ein wenig reden. Aber was die Lösung ist, ist gleichzeitig auch das Problem. Und nicht nur vielleicht für uns heute in der Vermittlung, sondern auch für den Saulus von Tarsus, der uns diesen Römerbrief geschrieben hat. Denn er wächst auf als ein Pharisäer von Pharisäern. Er wächst auf mit dem jüdischen Traditionsbewusstsein, das sich dann etwa 150 Jahre nach seiner Hauptwirksamkeit zum ersten Mal schriftlich niedergeschlagen hat in der sogenannten Mischna. Die Mischna, das zweite oder die Wiederholung, wie es auf Deutsch vielleicht heißt, ist der Versuch von Jehuda Hanasi etwa um 200 nach Christus gewesen. Das jüdische Überlieferungswissen, das nach ihrer Tradition nach Gott dem Mose neben der schriftlichen Tora, die wir in unseren Bibeln haben, in mündlicher Weise weitergegeben hat und das dann über Generationen bis auch in die Zeit Jesu, des Paulus, auch gekommen ist und die dann weiter tradiert worden ist. Und so lebt Paulus in diesem Bewusstsein, was wir hier in dieser Mishna vor uns haben, die Jehuda Hanasi in 6 Sederim, 6 Ordnungen gesetzt hat, wo wir hier aus der Ordnung Nezikim, das heißt so viel wie Schadensfälle, denn es geht da hauptsächlich um zivilrechtliche Dinge. Und das Traktat, aus dem wir hier etwas lesen, ist das Traktat Sanhedrin, das heißt so viel wie Gerichtshof, weil es eben um diese Schadensfälle auch gibt. Aber da wendet sich dann hier die Botschaft auch an die Hoffnung Israels im 10. Kapitel. Und im 1. Vers lesen wir dort, Kol Israel Yeshlahem Chalek Leolam Chaba. Ganz Israel, Kol Israel, hat Anteil an der zukünftigen Welt, an dem Olam Haba, wie es der Jude so schön sagt, an der Welt, die kommt in der Auferstehung. Ganz Israel hat daran Anteil. Das war etwas, mit dem der Saulus von Tarsus wie mit der Muttermilch aufgewachsen ist. Zwar haben die Rabbiner dann nach ihm auch noch einige Ausnahmen davon gemacht, wie wir es in den nächsten Sätzen dort in der Mishna lesen könnten. Aber das soll nichts von diesem ganzheitlichen Hoffnungsgut wegnehmen, das uns gerade hier da begegnet und das hier auch noch mit einem schönen Vers aus dem Propheten Jesaja hier da eben untermalt wird. Mit dem wuchs Paulus auf, Saulus, Entschuldigung. Und dann wurde er erst zum Paulus. Dann wurde er Christ. Und dann hat er schlagartig realisiert, dass das ja gar nicht so einfach ist, das zu sagen, ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. Zwar gesteht er am Beginn des 9. Kapitels, wo wir hier auch einsteigen heute Vormittag, dass ja Israel die ganzen Verheißungen, die Bundesschlüsse, der Gottesdienst, die Herrlichkeit gegeben ist, dass sie von den Vätern her stammen, ja, dass sogar Christus nach seiner irdischen Existenz von ihm, von diesem Volk abstammt, aber nur die Abstammung allein kann jetzt nicht mehr diesen Anteil an der zukünftigen Welt sichern. Jetzt kommt es irgendwie auch auf diese ganz besondere Beziehung zu Jesus Christus auch an. Und damit muss Saulus von Tarsus seine Theologie völlig neu ausrichten. Und von der Art und Weise, wie er es tut, können wir aber auch für unsere praktischen Lebenssituationen schon etwas lernen. Denn wir müssen auch manchmal unsere Theologie ändern. Da haben wir schon biblische Vorbilder dafür. Als der Hiob seine Nöte erlebt hat und seine 3 Freunde in Besuchen gekommen sind, haben sie ihn mit den Schätzen ihrer Theologie versucht zu dienen. Und diese Theologie seiner 3 Freunde war schwarz-weiß. Hiob, wenn du brav gewesen wärst, wäre dir das nicht passiert. Aber weil dir das passiert wäre, muss irgendwas dahinter stecken. Gibt's nicht. Ja? Wenn A, dann B. Ja? Da kommst du dann nicht raus aus dem Ganzen. Und dann sitzen sie vor diesem Hiob, der sich nur mit diesen Glasscherben da die Wunden kratzt. Und sie merken irgendwo in der Begegnung mit ihm, sie werden mit ihrer Theologie zu Schanden. Ihre Theologie greift nicht. Damit können sie ihm nicht helfen. Und dann bittet Gott den Hiob, für sie zu beten. Und ich hoffe, dass dann dieses Gebet, das Hiob für seine 3 Freunde richtet, auch eine neue Orientierung der Theologie der 3 Freunde ausrichtet. Und das können wir für unser Leben auch immer wieder tun, wenn wir in Situationen reinkommen, wo wir mit unserer bisherigen Glaubensvorstellung irgendwie nicht zurande kommen und uns die Dinge nicht mehr erklären können, in der wir stehen. Und was macht Paulus in einer solchen Situation?
Wir würden googeln heute vielleicht, gell? Er greift zum Tenach, zu dieser hebräischen Bibel, die in der Gestalt der Tora, des Gesetzes, der Neviim, der Propheten und der Ketuvim, der Schriften, ihm vorliegt. Und er blättert dadurch, liest und liest und liest. Ja, wie verhält sich's jetzt, dass ganz Israel gerettet wird? Und nach langem Ringen kommt er endlich gegen Ende des 11. Kapitels dann zu dieser Erkenntnis, die er uns als Geheimnis vermittelt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Österreicher, Schweizer, Deutschen, Spanier, Argentinier, Iraner und was ihr sonst noch alles sein mögt und ich, bis wir da hineingenommen werden. Und so wird ganz Israel gerettet werden, lesen wir es in der Elberfelder Bibel. Aber bevor wir hier weitergehen, müssen wir uns auf die Übersetzung noch einigen. Denn in unseren deutschen Bibeln gehen sie im 26. Vers in verschiedene Richtungen. Wenn du vielleicht deine katholische Einheitsübersetzung mitgebracht hast in diesen Gottesdienst, dann wirst du nämlich in Vers 26 lesen, dann wird ganz Israel gerettet werden. Houtos pas Israel sotesetai. Oder wenn du aus der Hoffnung für alle liest, wird dieses dann noch ein bisschen verstärkt mit danach wird ganz Israel gerettet werden. Und in die ähnliche Richtung gehen, mit etwas anderer Wortwahl, aber sinngemäß gleich, die Bruns, die Herder-Übersetzung, die Gute Nachricht und auch die evangelistische Übertragung. Aber es gibt auch andere Übersetzungen. 2007 wurde die Zürcher Bibel neu herausgegeben, die in ihrer ersten Fassung sogar ein paar Jahre vor der vollständigen Lutherbibel damals vorgelegen ist. Die Schweizer waren ein bisschen schneller als die Deutschen und haben ein Qualitätsprodukt erzeugt und haben dort übersetzt, auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Und wer ein altgriechisches Wörterbuch zu Rate zieht, wird feststellen, dass das im Grunde die einzige Möglichkeit ist, dieses Houtos so zu übersetzen. Und das hat auch der Hieronymus um 400 nach Christus gewusst, als er damals den Auftrag bekam, die Fragmente der lateinischen Übersetzung, die es bis dahin schon gab, einmal zu überarbeiten und eine gesamte lateinische Bibel herauszugeben, weil man im Westen des Römischen Reiches mittlerweile nicht mehr so gut Griechisch konnte wie zu Zeiten des Paulus, der ja den Römerbrief in Griechisch nach Rom schreibt und die den alle damals verstanden haben. Aber mittlerweile hat sich halt die Volkssprache des Lateinischen auch in Rom durchgesetzt und so brauchte man eine lateinische Bibel und er übersetzt mit et sic omnis Israel salvos fieret. Und vielleicht ist der ein oder andere Lateiner auch noch da, der wird es dann bestätigen, dass das in dieselbe Richtung hier geht. Und so drücken sich auch die Ausgaben der Lutherbibel, der Elberfelder Bibel, der Schlachter, der Menge und auch ein wenig exotischere Ausgaben wie dem Münchner Neuen Testament und dem Janssen Neuen Testaments auch aus. Wir haben also im Deutschen hier an dieser Stelle ungefähr fast gleichwertig von der Prominenz hier der Übersetzungen hier, die Übersetzungsvariante und so oder auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden oder mit einem temporalen Sinn, dann danach wird ganz Israel gerettet werden. Wenn wir ein wenig in die anderen Sprachräume Europas zumindest mal kurz hineinschauen, dann werden wir merken, bei den Spaniern, die uns Österreicher über die Habsburger ja noch relativ verwandt irgendwo sind, dass es da in ähnlicher Situation aussieht. Ihr sie, die esta manera, todo Israel será salvo. So übersetzen es viele Übersetzungen hier, auch im Spanien, und da sind viele neuere und sehr gute auch mit dabei. Andererseits die standard-evangelische Bibel der Spanier, die etwa unserer Lutherbibel im deutschen Sprachraum ähnlich ist, vom Stellenwert her ist, sagt luego, entonces, todo Israel será salvo. Also danach, nachher wird Israel gerettet werden. Die Franzosen haben sich fast einstimmig aber auf et ainsi oder voilà comment tut Israel sera sove, geeinigt gehabt im Sinn der Zürcher Übersetzung. Nur eine moderne Übersetzung, die Parole de vie, sagt, à ce moment-là tut le peuple d'Israël sera sauvé. In diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, wird Israel gerettet werden. Und die Briten und Amerikaner kommen uns jetzt zu Hilfe. Sie haben sich eindeutig dafür entschieden. Ich habe etwa die 20 wichtigsten englischen Bibelübersetzungen in meinem Computer und alle sagen sie hier einheitlich, entweder and so, was, in this way, and this is how all Israel will be saved. Also in der Richtung, wie es auch die Zürcher Bibel hier gemacht hat, oder etwas einfacher, auch die Elberfelder Bibel ausdrückt, und so wird ganz Israel gerettet werden, aus der wir heraus dann die Schriftbegründung, die Paulus für diesen Satz hier anführt, dann auch noch lesen wollen. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wer mal versucht hat, Zitate des Alten Testaments im Neuen Testament einmal im Alten Testament nachzuschlagen, wird des Öfteren schon die Feststellung gemacht hat, dass das nicht ganz so genau im Alten Testament so zu finden ist, wie wir es als Zitat im Neuen Testament finden. Das hat verschiedene Umstände. Ein Umstand ist zum Beispiel, dass Paulus an manchen Stellen aus mehreren alttestamentlichen Zitaten Zusammenfassungen macht und sie dann so en bloc dann ins Neue Testament mit hinübernimmt. Das ist eines. Und dafür fehlt uns zunächst manchmal der Zugang dafür. Wir müssen das erst auseinander glauben. Für ihn und für das Judentum seiner Zeit war das eine gängige Praxis. Die konnten das sofort an den verschiedenen Orten wiedererkennen und dann auch in der entsprechenden Weise zusammenführen. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist der, dass wir unsere deutschen Alten Testamente, die wir in unseren Bibeln finden, direkt aus dem Hebräischen, aus der hebräischen Bibel übersetzt bekommen haben, währenddem Paulus an den meisten seiner Zitaten es aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung tut, einfach aus dem Grund, weil Hebräisch ja außerhalb Israel praktisch niemand gekonnt hat. Und wenn er auf Missionsreisen war und Griechisch die Weltsprache ja damals war, so er einfach ganz einfacher aus der griechischen Bibel das Alte Testament zitiert hat. Aber nicht einfach nur aus diesem praktischen Missionsgrund, sondern weil ich, wie ich an manchen Stellen schon beobachten durfte, irgendwo so auf den Gedanken gekommen bin, dass die jüdischen Gelehrten, die etwa so im 3., 2. Jahrhundert vor Christus diese erste Übersetzung des Alten Testaments hergestellt haben und zugegebenermaßen da und dort den Sinn ein wenig vielleicht anders ausgedrückt haben, als er im hebräischen Text zu finden wäre, dass sie aber mit dieser anderen Ausdrucksweise auch irgendwo an der Inspiration des Heiligen Geistes teilhatten. Denn wenn wir gerade diese zwei Stellen hier vergleichen, die doch eigentlich, wenn wir es genau nehmen, einen Sinnunterschied darstellen, bei Jesaja im Alten Testament direkt lesen wir, aber für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Aha, wenn ich etwas Positives vom Messias haben möchte, dann muss ich mich von der Sünde abwenden. Das ist natürlich auch eine gültige und wichtige Botschaft, keine Frage. Nur, wie macht man denn das? Sich von der Sünde abwenden. Ich hoffe, ihr probiert das alle immer wieder. Und ich muss von mir zugeben, ich war das, wisst ihr, ich bin ja aus dem vorigen Jahrhundert. Gut, das sind die meisten ja, von uns, aber ich stamme schon noch weiter aus dem vorigen Jahrhundert zurück. Ja. Ich bin noch so in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen, des Eisernen Vorhangs und der Fünfjahrespläne des Ostblocks damals. Ja. Aber so wie die ihre Fünfjahrespläne nie erreicht haben, so habe ich auch meinen Plan, die Sünde aufzugeben, auch nicht erreicht. Ja. Bis ich dann in der Schweiz, der verdanke ich sehr viel, darum lese ich auch aus der Zürcher Bibel hin und wieder, in einer evangelischen Kirche zum ersten Mal das Evangelium hören und verstehen durfte. Dass Jesus gekommen ist, um mich zu retten. Und genau das haben die Übersetzer der Septuaginta irgendwo empfunden und haben damals schon im 3., 2. Jahrhundert diesen Jesaja-Text dann nicht wörtlich übersetzt ins Griechische, sondern sie haben es so übersetzt, wie es Paulus uns hier im Römerbrief zitiert. Das ist die Septuaginta-Fassung des Alten Testaments, die griechische Bibel hier. Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass das Jesus Christus tut und dass er das auch schafft, uns von der Gottlosigkeit abzuwenden. Allein an mich den Appell zu richten, mich von der Sünde abzuwenden, würde bei allen guten Bemühen nur bis zu Römer 7 führen. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Erst dort, wo ich wirklich begreife, was mir in Jesus geschenkt ist, kann es dann dazu kommen, dass es ihm gelingt, mich von meiner Gottlosigkeit abzuwenden. Es ist hier in der Zukunftsform formuliert. Was hat es zu bedeuten, wenn Paulus das schreibt, es wird aus Zion der Retter kommen? Aber wir dürfen nicht vergessen, er macht ein alttestamentliches Zitat. Und das ist vom Standpunkt des Alten Testaments gesagt. Das ist also nicht was, was in ferner Zukunft vielleicht einmal kommt, sondern das ist etwas, was jetzt schon zur Zeit des Paulus anbricht. Denn er zitiert aus dem Alten Testament, es wird einmal aus Zion der Erretter kommen und der ist mittlerweile schon gekommen. Und Petrus kennt auch den griechischen Text des Jesaja. Denn als er nach der Heilung des Gelähmten an der Tempelpforte in Apostelgeschichte 3 die Gelegenheit hat, ein Wort an sein Volk zu richten und er ihnen von dem erzählt, den Gott einmal aus ihren Brüdern erwecken wird, der im selben Rang wie Mose stehen wird, ja im Grunde sogar über ihm stehen wird, dann schließt er diese Predigt mit diesen Worten: Euch zuerst hat Gott seinen Knecht, und er meint Jesus damit, erweckt und ihn gesandt, um euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Aha, darin besteht der Segen. Ich habe gedacht, ich kriege eine neue Wohnung. Mensch, mit meinen Kollegen komme ich überhaupt nicht klar in der Arbeit. Hey, ich kündige, glaube ich, aber wo finde ich gleich einen Job dann irgendwo? Herr, ich brauche deinen Segen. Tu irgendetwas. Der Herr tut etwas. Er wird dich segnen und dich von deinen Bosheiten abwenden. So läuft's. Und vielleicht werden dann auch deine Kollegen irgendwo ein bisschen anders, weil du ihnen auch jetzt anders begegnest. Das ist ja so viel oft als aufgrund von Gegenseitigkeit, nicht? Also, lass uns den Segen Gottes einmal in dieser Weise empfangen und erfahren. Ja? Und nicht immer gleich in Alpendollar nachrechnen, wie viel das ausmacht. Sondern das Zentrale einmal als Geschenk empfangen. Petrus konnte das etwas später, als er vor dem Hohen Rat stand, auch etwas anders ausdrücken, indem ihr ihnen vorgehalten habt, ja, ihr habt Jesus ans Holz gehängt, aber diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht. Und dann hör mal, um Israel Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Vielleicht hast du es im Hinterkopf, dass dich immer wieder mal jemand zur Umkehr aufgefordert hat. Das wird schon auch seine Berechtigung gehabt haben. Aber auch die Umkehr können wir im Grunde als Menschen nicht wirklich von uns aus zu Gott vollziehen, wenn uns Gott nicht auch gerade darin entgegenkommen würde. Genauso wie es dem Münchhausen nicht gelungen ist, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, kann das kein Mensch von uns auch selber tun. Du brauchst diese, darf ich das als alter Katholik sagen, diese Gratia Preveniens, die zuvorlaufende Gnade, die dich in die Gegenwart Gottes stellt, dir seine Liebe zeigt und er dir die Umkehr als Geschenk macht, wo du nur mehr Ja sagen machst. Denn sonst kannst du dich drehen, wie du willst, du kommst nicht in eine andere Richtung. Aber wenn Gott dir diese Umkehr schenkt, dann kann etwas Neues draus werden. Das hält Petrus Israel hier einmal vor. Und eine Zeit später drängt ihn Gott, in das Haus des römischen Hauptmanns Cornelius zu gehen. Da wollte er ja gar nicht hin, weil er gefürchtet hat, dass er dort zum Mittagessen eingeladen wird und er dann was essen müsste, was er als Jude gar nicht darf und will. Aber so ähnlich wie es Walter gelungen ist, mich hier heute herzubringen, ist es Gott auch gelungen, den Petrus in das Haus des Cornelius hineinzuschicken. Und dann ist er selber überrascht. Er hält im Grunde eine ganz einfache Predigt. Ich wünschte, ich bräuchte mich so wenig anstrengen in der Vorbereitung und nur so eine einfache, paar Sätzen bestehende Predigt halten und der Heilige Geist wird auf alle Zuhörer fallen, wie es damals geschehen ist. Das ist ja was Großartiges. Nur hat Petrus sofort einen heißen Rücken bekommen und gesagt, Mensch, was geschieht denn, wann die das in Jerusalem hören, was da passiert ist? Und tatsächlich, sie machen ihm alle Vorhaltungen. Du bist in das Haus eines Heiden gerannt. Hoffentlich hast du wenigstens nichts gegessen dort von den unreinen Speisen. Und dann erzählt Petrus alles so, wie das so gekommen ist, wie er so gesprochen hat von Jesus, der Heilige Geist gefallen ist. Wer war ich dann, dass ich denen das Wasser der Taufe werden konnte? Ja, dann kommt plötzlich das große Aha-Erlebnis auch bei den Juden in Jerusalem. Sie lobten Gott und sprachen, ha, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Ja, gibt's denn das? Darf denn das wahr sein? Das hätten wir nie für möglich gehalten. Schon interessant irgendwie, gell? Für Sie als Israeliten, die zunächst stolz waren, ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt, aber dann doch gemerkt haben, so einfach ist die Sache nicht. Wir brauchen von Gott her die Gabe der Umkehr, um zu diesem Jesus kommen zu können. Aber das ist nicht allein unser Privileg, sondern das ist etwas, was Gott auch den Heiden sogar schenken möchte. Das war etwas ganz was Neues. Kehren wir zu dem Bundesgedanken dann uns hin, der dann in der zweiten Hälfte damit drinnen ist. Und dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und da kommt jetzt dieses Kombinieren von Bibelstellen, denn der erste Satzteil, der findet sich auch im Anschluss an Jesaja 59, Vers 20. Aber der geht dann dort anders weiter mit einem messianischen Wort. Und bei Jeremia gibt es aber eine Stelle, die genau auch den ersten Satzteil beginnt, aber dann auch den zweiten als letzten Satzteil in einem Abschnitt zusammenfasst. Wie gesagt, das war ganz gängige jüdische Praxis. Und ihr seht hier diesen Jeremia-Text da oben, den uns der Hebräerbrief jetzt zitiert und auf die neutestamentliche Gemeinde hindeutet. Obwohl er eigentlich dem Wortlaut, heißt es, der neue Bund mit Israel und dem Haus Juda geschlossen wird. Aber zu der Erfüllung dieses Wortes des neuen Bundes zählen jetzt nicht nur Israeliten nach der Abstammung, sondern plötzlich auch die Heiden, denen Gott auch diese Gabe der Umkehr und der Vergebung eben hier gegeben hat. Und das nicht irgendwann einmal, sondern das ist in der gegenwärtigen Zeit der Apostel auch hier geschehen. Denn der Folgevers hier in Römer 11 heißt ja, denn wie ihr die Heiden einst ungehorsam wart zu Gott, jetzt aber Erbarmen fandet durch deren Ungehorsam, so sind auch diese, die Juden, jetzt ungehorsam geworden wegen eures Erbarmens, damit auch sie, die Juden, nicht irgendwann einmal, sondern jetzt, zur Zeit des Apostels Paulus schon, auch Erbarmung finden. Ich weiß, dieses Jetzt steht nicht in jeder Bibelübersetzung, leider. Aber die besten Handschriften des griechischen Neuen Testaments haben es alle drinnen. Und es gibt die meisten guten Übersetzungen, haben es deswegen auch im Text stehen. Und so kann Paulus schon jetzt die Summe des Ganzen, was er hier uns zu sagen hat, in dem Satz zusammenfassen. Gott hat alle zusammen zu Gefangenen ihres Ungehorsams gemacht, Juden wie Heiden, da ist kein Unterschied. Alle haben sie gesündigt und erreichen nicht von sich aus die Herrlichkeit Gottes. weil sie es auch gar nicht von sich aus erreichen sollen und können, weil es vielmehr von Gott her anders gedacht ist, nämlich weil er allen sein Erbarmen schenken will. Und jetzt fang ruhig zu weinen an. Aus Berührung von Gott her. Weißt du, wie ich über Gott früher gedacht habe? In der Klosterschule hat man mir beigebracht, es gibt ein Gericht. Da habe ich Respekt gehabt davor. War auch gut so, denn sonst hätte ich noch mehr Blödsinn gemacht als junger Mensch und alles Mögliche. Das hat mich ein bisschen bewahrt, gebe ich zu. Und bin ich dankbar sogar dafür. Nur, das bringt mich noch nicht wirklich weiter. Erst wann ich begreife, dass Gott nicht nur Gericht hält, sondern dass er zuerst einmal der Erlöser sein möchte, auch der Menschen. Ich bin nicht in diese Welt gekommen, damit ich die Welt richte, sagt Jesus, sondern damit die Welt durch mich gerettet werde. Das muss man erfassen, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Ja, hoffentlich ist mir Gott gnädig. Du, nicht hoffentlich, sondern er will dir sein Erbarmen schenken. Das ist die biblische Botschaft. Fassen wir die einmal miteinander, Juden, Araber, Heiden, wie wir alles miteinander sind. Kehren wir zu diesem Bundesgedanken zurück und dürfen wir sagen, wann jetzt Gott diesen neuen Bund stiften möchte mit uns Menschen, zunächst mit dem Haus Juda und Israel, aber über sie auch, über alle Völker dieser Welt, sie mit hineinziehen möchte, dann stehen wir eigentlich jetzt vor dem Phänomen, dass Gott sein Volk neu konstituiert. Denn bislang stand es unter dem alten Bund, von Mose her, vom Sinai her. Und das war schon etwas. Und ich verstehe, wann sie in Israel das Simchat Torah-Fest feiern, wo sie mit der Tora-Rolle im Arm freudigst tanzen. Aber ich denke mir manchmal, hey du, begreifst du, dass das, was du da im Arm hast, dich verurteilt? Du sagst, meine Frau habe ich auch oft im Arm und die verurteilt mich auch oft. Gell? Das passiert mir auch oft manchmal. Gell? Aber weißt du, das Gesetz kann nicht helfen zur Erlösung, sondern da braucht es diesen neuen Bund, der nicht auf Werken beruht, sondern auf der Gnade Gottes, die er dir schenken möchte. Und da kommt Paulus dann zu dieser Erkenntnis, da musst auch ein Apostel sein, um einen solchen Satz sagen zu können, nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Ja, wie ist denn das jetzt gemeint? Weißt du, magst Jude sein, vielleicht sogar einen israelischen Reisepass haben, aber damit hast du noch nicht die Garantie, an der zukünftigen Welt Anteil zu haben. Du musst dich in diese Berufung Gottes, die Jeremia dir ankündigt, dass er mit dir, dem Juden, einen neuen Bund schließen möchte, da auch hineintreten. Nee, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, beschnitten ist am Leib, wie Paulus schon in Römer 2 gesagt hat, sondern der ist ein Jude, der es auch im Herzen beschnitten ist, was durch den Geist Gottes geschieht. Und Paulus kommt auf diesen Gedanken, weil er aus einem Satz, den ich glatt überlesen hätte im ersten Mosebuch bei der Abrahamsgeschichte, du, nächstes Jahr wird Sarah einen Sohn bekommen. Was ist denn das für ein großer geistlicher Satz? Natürlich, wenn es einem 100-Jährigen gesagt wird, dann schon, weil dann muss ein Wunder geschehen irgendwo. Weil auf natürlichen Wege geht das in der Regel nicht mehr dann. Ja? Aber das ist ja nicht hier das, was im Direkten steht, sondern was für Paulus darauf ankommt, ist das, dieses Versprechen Gottes, dieses Wunder Gottes, das im Grund hier wirkt, das wird für Paulus jetzt zum Prinzip, dass nämlich das Anteil haben an der Gemeinschaft mit Gott aufgrund der Verheißung Gottes geschieht. Nicht aus eigener Abstammung, nicht aus eigener Leistung, wie es dann nachher bei den Kindern von Isaak, Jakob und Esau dann auch nachher zeigt, sondern es kommt auf Gottes Erbarmen, auf Gottes Einladung darauf an. Die werden dann als Nachkommenschaft gerettet. Und dann fliegt er über die Bibel drüber, geht in die kleinen Propheten hinein, schlägt den Propheten Hosea auf. Den Propheten Hosea dürfte man eigentlich zumindest der Jugend nicht zum Lesen geben. Denn wenn da der eine oder andere von euch vielleicht jetzt heiraten möchte, irgendwann sich einen Ehepartner wünscht, gell? Nach welchen Kriterien soll man denn den auswählen? Ja, gläubig sollte er oder sie auch sein. halbwegs einen Charakter auch, ein paar Jahre vielleicht schon in der Gemeinde, dass das einigermaßen schon irgendwo ist. Und wenn du dann Hosea liest, liest du dir das Gegenteil. Der musste eine Dirne heiraten, eine Prostituierte. Und dann bekommt er mit ihr Kinder. Der erste heißt Jezreel. Gott hat den Bogen über Israel zerbrochen. Dann kommt eine Tochter, die heißt Kein Erbarmen. Loruchama nennt er sie. Dann bekommt er wieder einen Buben, der heißt Kein Volk. Lo-Ami auf Hebräisch. Und dann geht er in die Volksschule und lässt sie einschreiben. Wie heißen denn ihre Sprösslinge? Kein Erbarmen, kein Volk. Du, dann rufen die beim Jugendamt an und fragen, was da los ist eigentlich in der Familie, gell? Aber das Ganze ist ja ein Beispiel. Da muss Hosea an seinem eigenen Leib das spüren, wie es Gott geht mit seinem untreuen Volk. Das ist der Sinn. Der Prophet muss an eigener Person leiden, was Gott leidet an seinem Volk. Dass es ihm nicht immer treu ist und dass auch seine Kinder nicht immer treu sind. Aber mit diesem Kein Erbarmen, kein Volk ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auch nicht bei Hosea. Und im zweiten Kapitel heißt es nämlich dann dort, an derselben Stelle, wo man eigentlich sagen müsste zu euch, weil ihr ungehorsam seid, ihr seid kein Volk Gottes, heißt es, ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Statt ihr seid nicht mein Volk, du bist mein Volk. Und jetzt kommt es ganz toll, dann weiter im Römer 9. In diese Verheißung, dass an sich Israel, das auch sein Heil zunächst verloren hat bei Gott, es aber aus Erbarmen wiederbekommt, dass in diese Berufung der Barmherzigkeit Gott nicht allein aus den Juden, sondern auch uns aus den Schwaben, Österreicher, Deutschen und so weiter auch mit hineinberuft, ja, und zu einem Volk machen möchte hier im neuen Bund, in Christus, sein neues Gottesvolk der Endzeit, aber bitte nicht der Endzeit denken, irgendwann einmal, sondern vom biblischen Standpunkt aus, das ist zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu, das sind die letzten Tage der Bibel, die ganze Zeit der Gemeinde. Aber jetzt steht sich Israel irgendwie selber im Weg an diesem Punkt. Viele stoßen sich am Messias und das ist schon im Lukas-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte gesagt, wo der greise Simeon dann zur Maria kommt und über ihren Sohn Jesus sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall, aber auch zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und genauso ist es Jesus gegangen in der Verkündigung des Reiches Gottes unter seinem Volk. Das haben nicht alle angenommen. Warum haben sie es nicht angenommen? Weil es zu kompliziert war, die Botschaft? Weil zu viel verlangt war? Nein, sondern weil zu wenig verlangt war aus dem Standpunkt des Judentums aus. Denn Paulus hält ja den Juden durchaus zugute, sie haben Eifer für Gott, Römer 10, aber ohne rechte Einsicht. Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und sind gerade dadurch, indem sie selber gerecht werden wollen, der Gerechtigkeit Gottes nicht zugänglich, nicht empfänglich dafür. Welche Tragik im Grunde. Aber steht nur Israel sich selber im Weg? Stehen wir uns nicht im Grunde selber, gerade im gleichen Problem uns selber im Weg oft auch? Du, ich habe ungefähr 1,5 Jahre, bevor ich zum persönlichen Glauben gekommen bin an Jesus Christus, auf einem deutschen Hochseeschiff gearbeitet, als Konditor, Luxuspassagierschiff. Und wir sind da von Cuxhaven nach Reykjavik, Island, rübergefahren. 3 Tage zur See, Sturm, wie es nur irgendwo ging. 1000 Menschen an Bord, der Kahn ging rauf und runter, die Wellen haben drüber geschlagen, zum Teil schon vorne über den Bug. Ich habe mir das so angeschaut, bevor ich seekrank geworden bin. Habe ich gesagt, wenn wir jetzt untergehen, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der in den Himmel kommt. Weil ich glaubt habe, dass ich so brav war und so gut war. Ich war dann doch heil und froh, dass wir gut nach Reykjavik angekommen sind. Weil so sicher war ich mir der Sache auch wiederum nicht. Ja? Wir meinen, wir wären gerecht. Aber Gott will das Erbarmen schenken, aber dazu, ja, müssen wir es irgendwie zugeben, dass wir dieses Erbarmen auch brauchen. Und genau das fällt uns halt manchmal so schwer. Wie die wir erzogen worden sind, stark zu sein, immer perfekt zu sein und für alles eine Lösung zu haben. Bei Gott versagt das. Da sollten wir zugeben, Herr, ich brauche dich. Ich erreiche das von mir aus nicht. Ich bin nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte nach dem Gesetz, sondern da musst du mir mit deinen Erbarmen entgegenkommen. Und jetzt, weil Israel sich dem verwehrt und dem neuen Israel, das er im neuen Bund gründet, zunächst gegenübersteht, als zwei Völker, die sich hier einander begegnen, was jetzt? Und das ist interessant, jetzt blättert Paulus wieder ins 5. Mosebuch zurück. Er liest das Lied des Mose, Kapitel 32 dort, und sieht, wie Mose einen Rückblick macht auf all das, was Gott seit dem Auszug aus Ägypten alles so gewirkt hat unter ihnen. Und wo er es auch beklagen muss, dass Israel schon damals im Grund sich so schwer getan hat, auf die Wege Gottes wirklich einzugehen. Und dann Gott auch eifert darum und auch schon seinen Unwillen zum Teil ausdrückt darüber und sagt, ihr, die ihr mich reizt durch einen Nicht-Gott, dann reiz ich euch, Gott, auch durch ein Nicht-Volk. In der Lutherbibel heißt es dort leider durch ein gottloses Volk. Das ist denkbar unglücklich übersetzt. Es sollte eigentlich heißen, Gott reizt Israel durch ein törichtes Volk. Dieses Nicht-Volk, wer sind denn das? Alle wir miteinander. Das törichte Volk. Töricht? Du, ich habe Matura und demnächst habe ich meinen Master. Gell? Du, aber schaut eure Berufung an, das sind nicht viele angesehene Weise, sondern was töricht vor der Welt ist, was da nichts zählt. Das hat Gott oft berufen, um gerade das zu Schanden zu machen, das sich auf manches halt einbildet. Und wir, die wir dieses Nicht-Volk hier da bilden dürfen, fragen uns jetzt, aber hat Gott jetzt sein Volk Israel verstoßen, das sich zunächst noch sperrt dagegen? Und da sagt Paulus, nein, keineswegs. Ich gehöre ja auch dazu, sagt er. Und fühlt sich auch in bester Gesellschaft mit Elia, der zu seiner Zeit schon gemeint hat, ich bin wohl der Einzige, der da übrig geblieben ist unter den Frommen. Nein, nein, sagt Gott, keine Angst, 7000 sind auch noch da, ja, die quasi hier jetzt da dranbleiben an der Gnade. Und so sagt Paulus, so ist es auch in der heutigen Zeit. Und das ist seine Gegenwart. Da ist noch ein Rest aus Gnade da. Aber wenn durch Gnade, so nicht aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht Gnade. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Wie wir vorher schon gesagt haben, Gott will das Erbarmen schenken. Und nur auf diese Weise können wir Gott begegnen. Nicht von uns aus, so auch hier noch einmal in anderen Worten. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Und jetzt will Gott sein Volk Israel eifersüchtig machen auf die, die diese Gnade schon empfangen haben. Und da habe ich ein schönes Erlebnis einmal machen dürfen, schon viele Jahre zurück in der Schweiz. Ich durfte ja dort zum Glauben kommen, als ich mich etwa 2,5 Jahre in der Schweiz aufgehalten habe beruflich. Und dann war ich auf einer Bibelschule dann auch und dann waren wir in Zürich und haben dort eine Freiversammlung gemacht und so Traktate auch verteilt, sind mit den Leuten auch ins Gespräch gekommen. Da komme ich mit einem älteren Herrn ins Gespräch, der pickfein gekleidet war. Ich habe mir gedacht, wie ich da so ausschaue und mit dem da reden. Also da war es irgendwie, aber er war durchaus freundlich, haben so uns unterhalten und im Lauf des Gesprächs stellt sich heraus, er ist Jude. Haben wir gedacht, interessant. Und im weiteren Gespräch, wie er uns da so beobachtet hat, wir sind da so, wir singen von Jesus, sein ist Gewalt und Macht, wieder diese alten Chorusse, die so geheißen haben, die man vielleicht heute gar nicht mehr so kennt. Und dann ist ihm so richtig zu viel geworden, diesen Mann. Da hat er einen roten Kopf gekriegt und gesagt, hey, da sitzen die in ihren löchrigen Blue Jeans und denken doch, die Herrlichkeit Gottes wäre unter ihnen. Das war ihm irgendwo zu viel da drinnen. Zugegeben, wir haben Löcher gekribbelt und sie ins angehabt. Das war damals die Mode, ja. Und haben wirklich gemeint, die Herrlichkeit Gottes war da, wo wir uns im Namen Jesu versammelt haben und er mitten unter uns war. Ich habe es damals nicht begriffen, seine Reaktion, weil ich habe die Bibel noch nicht so gut gekannt. Aber wenn ich heute die Bibel lese, an diese Stelle komme, dass Gott sein Volk Israel eifersüchtig machen soll auf das Volk, das nicht Volk ist, das törichte Volk ist, dann denke ich an diese Begebenheit. Der Mann hat irgendwie in dem Moment was mitbekommen, dass wir Christen für uns etwas in Anspruch nehmen, was eigentlich ihm gelten würde, was er eigentlich in der Synagoge hören sollte, aber nicht hört. Und er ist eben hier von uns hier hört. Und was heißt das jetzt? Im Endeffekt hat Israel, Israel hat, was es suchte, nicht erlangt, lesen wir hier weiter. Die Schar der Auserwählten hat es erlangt. Bevor du aber hier an die Schar der Auserwählten vielleicht dich irgendwo als Mitglied einer Elitetruppe fühlst, die besondere Privilegien hat, allenfalls vielleicht sogar von einem kalvinistischen Denken herkommst und du meinst, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon das alles bestimmt hätte, möchte ich sagen, die Bibel erzählt uns das viel einfacher, wer ein Auserwählter ist. Die Bibel scheut sich nicht, diesen Ausdruck des Öfteren in den Evangelien zu gebrauchen. Aber wenn wir diese Stellen dort anschauen, wer Auserwählte im Neuen Testament sind, dann lässt sich es vielleicht am besten aus der Geschichte in Matthäus 22 von der königlichen Hochzeit her lernen. Denn dort heißt es am Ende, viele, das ist in rabbinischer Ausdrucksweise, alle sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Die anderen haben ihr neues Windows installieren müssen zu Hause, gell? Und vielleicht den Urlaub planen müssen und sind deswegen nicht zur Hochzeit gekommen. Aber die, die gekommen sind, die waren dann plötzlich die Auserwählten. So einfach ist es, ein Auserwählter zu werden von der Bibel. Die anderen wurden verstockt, aber auch nicht. Mir nichts, dir nichts, sondern nur, weil sie es halt gar nicht annehmen wollen. Und das lässt sich am schönsten aus der Pharao-Geschichte im 2. Mosebuch erkennen. Man muss es freilich in der alten Elberfelder Bibel lesen, weil nur dort kommt so richtig raus, dass bis zur 6. Plage es immer, immer der Pharao selber ist, der sein eigenes Herz verstockt und Israel nicht ziehen lassen möchte. Und dann sagt halt Gott, gut, wenn du das halt unbedingt so willst, dann mach's halt so, wie du denkst. Und dann ist seine Verstockung leider tragisch da. Aber diese Verstockung muss auch nicht immer für immer sein. Und das hat uns Paulus und auch seinem Volk Israel vor allem mit diesem Bild der beiden Ölbäume auch zeigen wollen. Dieser gute Ölbaum hier, die Wurzeln, die er dort erwähnt, wo wir sicher an Abraham, Isaak, Jakob denken dürfen. Und dann taucht dann noch so ein wilder, halb vertrockneter Ölbaum aus. Die Alemannen, die Helvetier, die Bajuwaren, die Slawen und was dann sonst noch für Völker da so in den Blickpunkt geraten sind. Und jetzt passiert etwas, was kein Gärtner macht. Ein Gärtner nimmt nämlich immer ein Edelreis, wie es so schön heißt, und pflanzt es in einen eher durchschnittlichen, minderen Baum ein, weil er nicht warten möchte, bis das Edelreis selbst zu einem Baum wird und weil er sozusagen die Zeit überspringen möchte, damit es in einem anderen Baum eingepflanzt jetzt neue Früchte irgendwo bringen wird. Und Paulus hat es wohl auch gewusst, dass man das normalerweise so macht, aber er dreht hier dieses Bild aus einem besonderen Grund um, weil er zeigen möchte, dass wir, die wir aus diesem wilden Ölbaum der Völker dieser Welt herauskommen, wo Israel die Worte Gottes hörte, schon über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und was haben wir denn zu der Zeit gemacht? Wir haben an Zeus und Jupiter geglaubt, wir haben Plato und Aristoteles gelesen, sind uns irrsinnig gescheit vorgekommen, sind aber innerlich total vertrocknet geblieben bei all dem Ganzen. Wir werden da herausgenommen von diesem wilden Ölbaum und hineingepflanzt in diesen guten Ölbaum und werden des Saftes von seiner Wurzel her teilhaftig. Weißt du, der 23. Psalm ist wunderschöne Literatur. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, das hätten wir gern. Aber wie kommst du denn überhaupt dazu, dass du sagen kannst, dass dieses Wort für dich gilt? Langsam, langsam. Du kommst nur dadurch, indem du dich Jesus Christus anschließt und in ihm diesen guten Hirten erfährst. Und dann hast du Anteil an dem, was an diesem, von dieser guten Wurzel her, aus dieser ganzen Verheißungsgeschichte, aus den ganzen Worten, schönen Worten, die Gott für Israel ursprünglich gesprochen hat und in den Psalmen und so weiter, dich in eine Gottesbeziehung hineinbringt, wie dir Aristoteles und Platon nie und nimmer hätten schenken können. Und so wird Abraham der Vater vieler Völker. Zum Vater des Israel Gottes, wie es im Galaterbrief so schön heißt. Und der Jude, wenn er nicht im Unglauben bleibt, kann genauso wieder eingepfropft werden. Auch eine zeitweilige Verstockung muss dem nicht im Wege stehen. Und so erfüllt sich's das, was Paulus auf dieser langen Reise hier gewiss unter vielen Schmerzen vor Gott gesucht hat. Er, der davon ursprünglich ausgegangen ist, dass Israel von seiner Abstammung her schon Anteil an der zukünftigen Welt hat, er hat erkennen müssen und dürfen, dass man da nicht aus sich selbst heraus hinkommt, weder durch eigene Leistung noch durch Herkunft, sondern durch den Anteil an Christus, wo sich Verstockung zwar zum Teil auf Israel gelegt hat, und das wird andauern, bis die Völker in voller Zahl sich eingefunden haben, aber auf diese Weise auch Israel, ganz Israel, gerettet wird. Es ist wohl nicht ganz zufällig, dass hier derselbe Ausdruck uns begegnet wie in der Mishna. Ganz Israel, Anteil an der zukünftigen Welt, hier ganz Israel gerettet werden. Was ist damit gemeint? Vielleicht das, was Paulus Jahre später an die Epheser schreibt, ebenfalls unter dem Titel eines Geheimnisses, das früher nicht zu erkennen war, jetzt aber durch den Geist Gottes offenbar ist, nämlich dass der Österreicher und Schwaber und alle anderen Miterben, Miteinverleibte sein dürfen, Mitteilhaber der Verheißung in Christus durch das Evangelium. Denn Gott hat alle zusammen als Gefangene ihres Ungehorsams gemacht, weil er allen sein Erbarmen schenken möchte. Und dazu lade ich jeden Menschen ein, der hier da ist. Kannst du, ganz persönlich jetzt auch gesprochen, heute Gott ganz genauso loben, wie es Paulus dann am Ende dieser Reise durch das Alte Testament hier auch getan hat? Ich lade dich ein, das auch anzunehmen für dich. Versuch nicht, aus eigenem heraus vor Gott zu bestehen oder ihm zu gefallen. Lass dir das gesagt sein, Gott will allen sein Erbarmen schenken. Aber bitte, lass dir es schenken, sei nicht so stolz dafür. Und du wirst dich freuen dann nachher und dich vielleicht fragen, warum konnte ich nicht schon früher drauf kommen und nicht schon früher auch diesen Lobpreis anstimmen, mit dem ich hier schließen möchte. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns.